Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen, zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Ulrich und ich streiten im Café über den Begriff Arbeit. Ulla sitzt noch schweigend dabei. Du weißt doch genau, Johanna, welche zentrale Bedeutung die Arbeit für den Menschen hat, tadelt er mich gerade. Ich habe nämlich behauptet, Arbeit macht das Leben sauer und raubt einem die ganze Zeit, nämlich die, die man für eine wunderbare, kreative Entwicklung seiner Persönlichkeit aufwenden könnte. Wenn du die Arbeit vom übrigen Leben loslösen willst, machst du einen eklatanten Fehler, legt er nochmal nach. Der Mensch will aktiv sein, etwas leisten, seine Energie einsetzen und ausleben. Oder ist es bei dir nicht der Fall? Wenn du die Erwerbsarbeit meinst, meldet sich Ulla plötzlich zu Wort, muss ich Johanna zustimmen. Die hat ja nur den Zweck, den Menschen am Leben zu erhalten. Oder wer kann mit seiner sogenannten Berufung genug Geld zum Leben verdienen? Ich strahle, genau so ist es. Aha, also ihr beiden würdet folglich zu denen gehören, die es sich in der sozialen Hängematte gemütlich machen, sofern eine Arbeitslosigkeit eintritt. Jetzt sind wir beide erbrust, so nicht. Ich habe immer gearbeitet, ereifert sich Ulla, und ich habe in den USA auch noch einmal studiert, weil ich weiterkommen wollte und habe danach wieder gearbeitet. Sogar als die Kinder noch klein waren, von wegen Hängematte, du spinnst wohl. Weil ich hier in Deutschland meinen Traumberuf leider nicht ausüben kann, habe ich eben reine Erwerbsarbeit gemacht. Mit den Kindern hätte ich es auch anders haben können. Hängemattenmäßig. Habe ich aber nicht getan. Da bist du doch jetzt der Beweis dafür, dass Arbeit, von mir aus auch Erwerbsarbeit, die zentrale Bedeutung für den Menschen hat, fängt Ulrich wieder an. Du wolltest aktiv sein und selbstständig leben können, nicht alimentiert werden. Wir reden aneinander vorbei, Ulrich, stelle ich fest. Wenn man sich mit Erwerbsarbeit, die nicht genau den eigenen besten Fähigkeiten entspricht, am Leben erhalten muss, heißt das noch lange nicht, zu versuchen, sie entweder zu umgehen, wenn es möglich ist, oder man ist ein glücklicher Mensch, weil man wenigstens aktiv sein und sich selbst ernähren kann. Das ist unser heutiges Verständnis von Arbeit. Sie ist auf der einen Seite ein großes Hindernis, aber immerhin stärkt sie das eigene Wertgefühl, weil man Geld verdient und damit ein akzeptiertes Mitglied dieser Gemeinschaft wird. Ja und? Jahrhundertelang leben wir so. Wie soll denn eine Gemeinschaft funktionieren, wenn nicht alle arbeiten? Unsere funktioniert ja auch nicht mehr, stellt Ulla nüchtern fest. Nicht, weil die Leute nicht arbeiten wollen, sondern weil sie aus verschiedenen Gründen nicht gelassen werden. Keine Jobs, keine Weiterbildung, zu alt, zu ungebildet und so weiter. Und, wie Johanna sagt, dieses jahrhundertealte Verständnis des Wortes Arbeit macht den Leuten ganz erheblich zu schaffen. Das Gefühl, weniger wert zu sein als die, die noch Jobs haben, das ist zerstörend. Und daher muss ja auch alles getan werden, um die Menschen wieder in Arbeit zu bekommen, will Ulrich offenbar das Gespräch jetzt beenden. Moment mal, Ulrich, du redest schon wie unsere Merkelin, er nervt mich. Das ist ja die Krankheit unserer heutigen Zeit. Arbeit dient dem Selbstzweck und dem Zweck, einen Mehrwert für sich zu schaffen. Das ist doch pervers. Berufe werden nach der größtmöglichen Karrierechance und dem größtmöglichen Geldzuwachs ausgesucht. Wo bleibt da die Erfüllung in der Tätigkeit? Manche mögen Glück haben, wenn beides zusammentrifft. Aber wie viele sind denn das? Und bis zu einem gewissen Grad könnte man sogar lernen, etwas zu mögen, was man tut. Aber in der Regel endet das im Frust. Und weil man da nicht mehr rauskommt, erhebt man die Erwerbsarbeit zu einem Götzen und diskriminiert alle, die nicht um den herumtanzen können oder wollen. Ist man sich nicht selbst schuld, dafür zu sorgen, diesen Selbstzweck von Arbeit auszuhebeln? Wir sind doch nicht auf der Welt, um zu arbeiten. Und das meistens auch noch für andere. Wie Ulla gesagt hat, stürzt ein Mensch in so einem Fall natürlich in eine persönliche Katastrophe, sobald er die Arbeit verliert, an der er ja sein Selbstwertgefühl befestigt hat. So, jetzt ist mir etwas die Puste ausgegangen. Ulrich hat die ganze Zeit ruhig zugehört, allerdings die Augenbrauen hochgezogen. Typisch Johanna. Wie ich das wieder liebe, das ist mir überhaupt der liebste Satz von ihm. Also Johanna, auch Arbeit gibt Gelegenheit, sich schöpferisch zu betätigen und damit Erfolg zu ermöglichen, auch ganz persönlichen. Außerdem gibt sie Orientierung und schafft die Möglichkeit, sich im Leben zu positionieren. Jeder Mensch will etwas schaffen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, egal was du dagegen hältst, man möchte etwas leisten und darauf zurücksehen können. Das geht auch mit erwerbsmäßiger Arbeit. Sich dazu teilen, wie du propagierst, hier from 9 to 5 und dann fange ich an zu leben, zu schaffen, kreativ zu sein. Das so zu machen, muss frustrierend sein. Ulrich, das ist es ja. Jetzt ist Ulla auch mal wieder dran. Nicht alle Menschen können ihre Arbeit so lieben wie du und etwas aus ihr machen. Das meinst du ja wohl. Sei es, weil ihre anderen Talente zu mächtig sind oder sei es, weil sie unter- oder überfordert sind. Es sind doch nicht alle Menschen gleich und was du da sagst, kann nicht für alle gelten. Eben. Und daher muss allmählich mal ein Wandel im Verständnis oder in der Auffassung von Arbeit her, ergänze ich. Ulrich redet davon, diese menschliche Gemeinschaft habe seit Jahrhunderten gut mit dieser Auffassung gelebt. Ja, aus der Not heraus, klar. Arbeit bedeutet im Ursprung des Wortes nämlich keineswegs eine ausfüllende Tätigkeit mit glücklichem Rückblick auf das Geleistete. Vielleicht bei den höheren Gesellschaftsschichten, die nicht selbst gearbeitet, sondern sich nur an ihrem Eigentum erfreut haben und nicht erkennen konnten oder wollten, wie sehr ihre Sklaven dieses für sie erarbeitet haben. Und diese Lohnsklaven waren nicht selig und hatten kein tolles Selbstwertgefühl, weil sie so viel geschuftet haben. Arbeit wurde als Strafe Gottes angesehen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Erinnerst du dich? Ulrich lacht. Bibelzitate sind bei dir eigentlich selten, Johanna. Naja, die Erbsünde abzuarbeiten mit Fleiß und natürlich viel Spenden, auch in Naturalien, an Priester und Kirche, steht auf einem anderen Blatt. Aber jetzt seid doch mal ehrlich. In der Lage zu sein, sich selbst zu ernähren, eine Wohnung zu bezahlen, sich Kleidung vom selbstverdienten Geld zu kaufen, an Kultur teilzuhaben und auch die aus dem Arbeitsleben resultierenden sozialen Kontakte zu haben. Ist das alles eine so lästige Pflicht, auf die man auch gerne verzichten könnte? Sofern jemand es euch finanzieren würde, natürlich. Er sieht uns provozierend an. Also was mich so stört, Ulrich, fängt Ulla an, ein Mensch muss sogar Zeit für sich oder seine Talente erst verdienen, sonst ist er faul. Auch er selbst fühlt das so. Erst etwas ableisten und dann kommt die Freude. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Kennst du diesen dämlichen Spruch nicht? So werden wir doch schon erzogen, falle ich ein. Und das Schlimmste? Das war nicht nur früher, das ist heute noch genauso. Als hätte niemand was dazugelernt, obwohl sie sich alle über ihre eigene Erziehung beklagen. Erst die Leistung, dann hast du dir die Liebe und Belohnung verdient. Ja, sind wir dressierte Hunde. Mach mal halblang, Johanna, Ulrich bremst aus. Es geht um die Arbeit als Möglichkeit, selbstständig und unabhängig zu sein. Natürlich kann man das auch mit Vermögen, das nicht erst erarbeitet wurde, aber selbst erarbeitetes Geld schafft ein völlig anderes Gefühl. Genugtuung, meint Ulla schlicht. Mensch, bin ich toll. Oh, aber es kommt nichts. Ulrich bleibt cool. Ihr beiden Schlauen, jetzt mal was Geschichtliches. John Locke hat im 17. Jahrhundert die Idee veröffentlicht, jeder dürfe nur so viel Land besitzen, wie er selbst bestellen, also drauf arbeiten kann. Also, das Recht auf Eigentum ergibt sich erst aus der Arbeit. Wollt ihr vielleicht bestreiten, dass er damit die Arbeit, also die Erwerbsarbeit, als Tätigkeit enorm aufwertete? Und Arbeit erhielt einen anderen Hintergrund. Sie wurde zu einer sinnvollen Tätigkeit, die nicht nur am Leben erhält, sondern auch Eigentum erwirtschaften kann. Man baut sich etwas auf und erfreut sich daran, vervollständige ich seinen Satz. Es ist ja schön und gut, Ulrich, wenn manche Menschen das gerne wollen und auch tun. Aber wir müssen, auch wie Ulla sagt, gerade wegen der in Zukunft noch weiter zu erwartenden Arbeitslosigkeit von dieser für alle geltenden, allgemeingültigen Auffassung von erwerbsmäßiger Tätigkeit weg. Da muss der Druck raus. Weil es Menschen gibt, die nirgendwo reinpassen, reingehören, auch weil es immer weniger Arbeit geben wird. Es gibt Menschen, die sehr gerne gemeinnützige oder ehrenamtliche Arbeit machen. Vielleicht nur so etwas machen würden, hätten sie einen Sack Geld in der Ecke stehen, von dem sie leben könnten. Es gibt eine Menge künstlerisch tätige Menschen, die uns alle erfreuen. Wir konsumieren, aber wir denken nicht im Traum daran, sie am Leben zu erhalten. Das sollen die natürlich schön alle selbst tun, denn honorieren wollen wir das konsumierte Vergnügen, die zum Nachdenken anregenden Geschichten, das Schöngeistige, das Leichte, das Lustige, das Mitreißende oder sonst was. Auf keinen Fall. Das muss frei zugänglich sein. Vielleicht hätten wir viel mehr Zauberer an den Straßenecken, die die Kinderherzen erfreuen, und viele bunte Straßenkünstler, Gaukler und Darsteller, von denen wir uns die Seelen beflügeln lassen könnten, wenn wir sie uns mehr leisten würden, sprich ordentlich für ihre Arbeit entlohnen würden. Daher sollten wir vielleicht eine andere Einstellung zur Arbeit bekommen. Denn auch das, was die tun, ist Arbeit. Die Kunst zu erlernen und sie auszuüben. Natürlich nicht für dich, Ulrich, ich weiß, beschließe ich meine Ausführung. Doch, doch, Johanna, jetzt sei nicht ungerecht und du weißt das. Wie oft diskutieren wir mit unserem Rockmusikerfreund Rusty? Aber dieses Talent nicht nur konsumieren zu lassen, sondern auch bezahlt zu bekommen, das liegt leider in der Hand der die Massen manipulierenden Musikproduzenten. Das nur als Beispiel. Aber worauf du wahrscheinlich hinaus willst, nämlich einer gewissen Unfähigkeit mancher Menschen, sich ihr Geld zu verdienen, nachzugeben, das sehe ich nicht ein. Und dein Argument, wir sollten es finanzieren, wenn derjenige viel geeigneter wäre, zum Beispiel nur Hunde auszuführen oder alten Menschen etwas vorzulesen. Also das geht mir zu weit. Ulrich winkt ab. Ulla, denk kurz nach. Täte es dir denn weh, wenn derjenige von der Gemeinschaft Geld bekäme, ohne eine allgemein anerkannte Erwerbsarbeit auszuüben? Ja, allerdings, erbost sich Ulrich, ich bekomme mein Geld schließlich auch nicht geschenkt. Ja, aber du arbeitest doch gerne. Erhindert dich doch nicht darin. Du kannst doch weiter in deiner Arbeit aufgehen und bekommst auch weiterhin dasselbe Geld. Ich grinse. Was ist das für ein Blödsinn? Um solche Menschen zu finanzieren, müsste ich mehr leisten. Da ist doch das Leistungsprinzip auf den Kopf gestellt. Diese Leistung lohnt sich doch für mich selbst nicht. Da könnte ich auch eine ruhige Kugel schieben und warten, dass mich jemand ernährt. Ja, aber du willst doch gar nicht nur Hunde ausführen oder alten Leuten Geschichten erzählen. Der aber will das vielleicht. Und die alten Leute freuen sich und die Hundebesitzer, die erwerbsmäßig im Büros arbeiten, freuen sich auch. Siehst du, Ulrich, fahre ich fort, es geht darum, dass alle Leute in einen Topf geworfen werden mit unserer Definition von Arbeit. Ansonsten will jeder ein Individuum sein, aber diesem Diktat unterwirft sich absolut jeder. Ach ja, du doch wohl nicht? Ich glaube, du redest mal wieder nur, Johanna, erwidert er. Johanna hat wesentlich weniger Ansprüche als du oder deine Frau, Ulrich, springt mir Ulla bei. Sie hat entschieden, weniger Arbeit und, oder wie war das? Sie sieht mich fragend an. Ja, nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich, korrigiere ich sie. Na gut, ganz so einfach geht es natürlich nicht. Die Rente guckt schon um die Ecke und sieht ziemlich verheult aus. Also denke ich, für mich zeichnet sich wohl ewiges Geldverdienen ab. Mit dem Lottogewinn wird es ja wohl auch nichts. Klar wäre es schön, wenn es anders ging. Drum rede ich ja auch immer wieder mit ganz vielen Leuten darüber. Vielleicht können die nächsten Generationen mal etwas verbessern an dieser Misere. Wie gesagt, man lebt nur einmal, wird erzogen, dann in eine Richtung gedrängt, auch heute noch schauerlich, und darf dann bis 70 arbeiten. Danach bleibt nur noch das Umfallen und auf ein besseres nächstes Leben zu warten. Ulrich kommt jetzt auch noch mal dran. Wir sind doch heute gesünder und können durchaus länger arbeiten. Gut, ihr braucht nicht zu sagen, die schwere Arbeit machen, können nicht so lange arbeiten. Aber andere, die so wie ich in ihrer Tätigkeit mehr sehen als erwerbsmäßige Arbeit, können durchaus länger arbeiten und wollen es auch, wenn man sie lässt. Ich finde, er plappert hohle Worte nach, sage es ihm aber nicht. Theoretisch, Ulrich, rein theoretisch magst du ja recht haben, aber zeigt mir nur einen Arbeitgeber, der jemanden über 65, ach was, über 60, wahrscheinlich nicht mal über 50, weiter arbeiten lässt. Das wird behauptet, aber das ist absolut lächerlich, ich weiß das. Ja, und es ist traurig, ergänzt Ulla. Es gibt wirklich Leute, die für ihre Arbeit leben, egal was ich davon halte. Aber es gibt sie und man sollte sie respektieren. Die dürfen nicht in eine persönliche Katastrophe gestürzt werden. Im Übrigen wollte ich noch erwähnen, dieses Bürgergeld oder bedingungslose Grundeinkommen würde die Probleme wirklich lösen. Ulrich und ich überlegen. Ich weiß, das ist Ullas Lieblingsthema. Sie ist fest davon überzeugt, dass es machbar ist. Niemand hätte weniger Geld und trotzdem regen sich alle Beschäftigten über die Idee auf, Menschen ohne Leistung, Essen und Dach über dem Kopf zu gewähren. Sie schüttelt den Kopf. Dann könntest du zum Beispiel 7 Podcasts in der Woche machen. Wer will denn die hören? Frage ich zweifelnd. Eben, pflichtet mir Ulrich bei, es gibt schon genügend Gewäsch im Internet. Aha, danke. Er grinst mich an. Niemand hätte Existenzängste und die Arbeitgeber müssten ordentlich über Löhne verhandeln, schwärmt Ulla. Eine Traumwelt von glücklichen Menschen. Da habe ich meine Zweifel, muss ich gestehen. Du erlebst es doch jetzt schon, Ulla. Gift und Galle wird gespuckt von denen, die es anderen einfach nicht gönnen wollen, ohne die übliche erwerbsmäßige Arbeit durchs Leben zu kommen. Obwohl bedingungsloses Grundeinkommen ein ganz erhebliches Einschränken auf das Allernotwendigste bedeutet. Unsere Gesellschaft ist noch sehr, sehr, sehr weit davon entfernt. Es herrscht einfach die Meinung, ich arbeite auch, und Faulenzer will ich nicht unterstützen. Ja, vielleicht macht aber dieser Faulenzer irgendetwas anderes, was im Moment zumindest noch nicht als erwerbsmäßige Arbeit bezeichnet wird. Und solange es noch so heißt, andere müssen genauso leben wie ich und genauso arbeiten wie ich und nicht, sie haben die Möglichkeit, anders zu leben, vielleicht sogar auch ohne eine anerkannte erwerbsmäßige Arbeit zu machen. Also so lange wird sich bei uns nie was ändern. Das Ganze ist ja auch überhaupt nicht finanzierbar, sagt Ulrich. Die vorgeschlagenen Modelle dienen doch bis jetzt eigentlich nur dem Besser- und Gutverdienenden, mehr Geld für sich übrig zu behalten. Ich habe mir das Ganze auch mal angesehen. Das Modell von dem Götz Werner, dem DM-Drogeriekettenbesitzer, klingt im ersten Moment gut. 1.000 Euro für jeden Bürger ohne Arbeit, lebenslang. Wer mehr will, kann arbeiten und auch fürs Alter sparen. Es gibt keine direkten Steuern mehr, Kranken- und Pflegeversicherung würde solidarisch von allen finanziert. Schön. Dafür allerdings 50% oder vielleicht sogar mehr Konsumsteuer. Ist das nicht eher eine Lösung für die Millionäre? Die spüren die Konsumsteuer kaum, aber diese Steuerentlastung natürlich umso mehr. Und wie sollen denn die Menschen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen dann noch ihr Brot bezahlen? Denen nützen ja die Steuerentlastungen nichts. Noch schlechter finde ich das andere Modell von dem Michael Straub-Paar. Der ist von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, werfe ich nur ein. Egal, meint Ulrich, und das ist vielleicht lustig, das ist nämlich die Abschaffung aller sozialen Sicherungssysteme. Durch diese hinterhältige Hintertür. Und sowas von Ulrich, der doch sonst immer davon redet, die Lohnnebenkosten verhindern sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Ja, aber das brauchen wir doch dann alles gar nicht mehr, diese sozialen Sicherungssysteme, glaubt Ulla. Wenn die Krankenkasse bezahlt wird, man ein Einkommen als Volljähriger von 600 Euro bekommt und ab 67 eine Zusatzrente von 600, ja, da hat man doch die Existenz gesichert. Es heißt doch nicht, man darf jetzt nichts mehr tun, nicht mehr verdienen, nicht mehr vorsorgen. Das ist doch nur ein Grundstock. Damit hat man doch eine völlig andere Verhandlungsposition bei Bewerbungsgesprächen. Ein Staat von lauter Freiberuflern, die sich ganz erheblich in ihren Machtpositionen unterscheiden, und zwar wegen ihres Einkommens. Und die Kranken, Behinderten, Alten, wie sollten denn die verhandeln und was? Nee, Ulla, so toll ist das nicht. Ulrich schüttelt den Kopf. Ja, ich muss ja nicht arbeiten und die Kranken und Behinderten werden von den vielen Ehrenamtlichen betreut, die das schon immer gerne tun wollten und jetzt endlich genug Zeit dafür haben, beharrt sie. Ja, aber bestimmt nicht genug Geld. Und die, die arbeiten wollen, die haben es auch schwer. Es gibt keine Tarifregeln, keinen Kündigungsschutz, keine Mindestlöhne, keine Sozialklauseln. Und was man für die geringe Pauschale an Gesundheitsleistungen bekommt, ist auch nicht klar. Dieses Modell von dem Michael Straub-Paar nützt nur denen, die seit Jahren sämtliche steuer- und abgabenfinanzierten Sozialleistungen abschaffen wollen. Mit einem Schlag hätten die endlich die lästigen Sozialschwachen vom Hals. Die haben ja dann das Bürgergeld und können nicht mehr meckern und Anträge stellen. Ulrich scheint strikt gegen dieses Modell zu sein. Ulla, ich glaube, er hat recht. Ich bin mir bei diesen Modellen ohnehin noch nie so sicher gewesen. Es ist eigentlich nur eine Fortführung der Ausnutzung von Menschen, die dann sehr eigeninitiativ leben müssen. Lohndumping wird weiterhin an der Tagesordnung sein und die Mächtigen verdienen sich keine goldenen, sondern Platinnasen. Und arbeiten wirst du müssen. Denn dieses Grundeinkommen ist mit Sicherheit zu gering, um wohnen, essen und leben zu können. Dann bist du wieder diesen Arbeitgebern ausgeliefert. Und das ohne jeglichen Schutz. Und der Geringverdiener, der finanziert das Ganze auch noch. Nach dem Modell von Michael Straub-Paar. Denn die Einkommensteuer steigt auf 50%, wird mit dem Grundeinkommen verrechnet. Du hast also praktisch immer wenig, auch wenn du nur ein bisschen was dazu verdienst. Erst wenn du so richtig viel verdienst, hast du einen Vorteil. Denn hohe Einkommen müssen nur 25% Steuern zahlen. Aber die Höhe, die erreicht ein Normalverdiener niemals. Dieses Modell ist eher ein Schlaraffenland für Reiche und Unternehmer. Und es gibt überhaupt keinen Grund mehr, sozial Schwache zu unterstützen. Wir haben keine Sozialsysteme mehr. Ja, dann muss die Finanzierung nochmals überdacht werden. Ulla findet das bedingungslose Grundeinkommen nach wie vor die beste Lösung. Wie war das noch? Jeder darf nur so viel Land besitzen, wie er selbst bearbeiten kann. In Abwandlung könnte man doch zum Beispiel von den Vermögenden einen Nachweis verlangen, was sie an ihrem Reichtum selbst erarbeitet haben. Den Rest, also Erbschaften, Kapitalerträge und so weiter, müssen sie in einen Fonds einzahlen, aus dem dann das Grundeinkommen finanziert wird. Ulla ist ganz begeistert. Ach ja? Und wie lange? Ulrich zieht die Augenbrauen hoch. Und außerdem haben bei den Erbschaften die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern das Geld bereits erarbeitet. Also die Familie hat eine Leistung dafür erbracht. Ich fürchte, wir werden die Finanzierungsmöglichkeit nicht entdecken, wende ich ein. Ein Fortschritt wäre, wenn es gelingen würde, Arbeit und damit die Nützlichkeit von Menschen anders zu definieren. Wenn da ein Umdenken stattfindet, ergibt sich auch irgendwann eine machbare Lösung für die Finanzierung. Solange Menschen nicht nur wegen Geld und Status neidisch auf andere sind, sondern auch wegen des Mutes, einen anderen Weg zu gehen, auch wenn sie diesen selbst niemals gehen würden, so lange bleiben wir in diesem System stecken und leben, um irgendwas zu arbeiten. Und wie lange willst du das noch machen, Johanna? Fragt Ulrich provokativ. Ja, nur noch heute. Morgen höre ich damit auf. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal.